Es liegt mir auf dem Herzen, dass wir da einige Argumente uns ansehen, die der Heilige Geist in diesem Brief gibt und uns zeigt, wie wir in den heutigen Zeiten dem Herrn Jesus treu bleiben können, wie wir an seinem Wort festhalten können und dadurch auch die schwierigen Einflüsse in dieser Zeit überwinden können. Das dritte Kapitel des zweiten Timotheusbriefes, das ist ja ein Kapitel, das uns zunächst einmal hinweist auf die letzten Tage, auf die Zustände der letzten Tage, auf die Christenheit in den letzten Tagen, die eben nur noch eine äußerliche Christenheit ist. Und auf der anderen Seite zeigt es uns, was Gott für Heilmittel hat für die geistlichen Krankheiten dieser falschen Christenheit ohne Gottesfurcht, ohne Frömmigkeit, ohne lebendige Beziehung zu Gott. Und da wird uns dann gezeigt, das Vorbild des Apostels Paulus in seiner Herzenshaltung, in seinem Dienst und auch die Kraft des Wortes Gottes, das inspiriert ist von Gott. Wir wollen versuchen, einfach diese Linien ein bisschen miteinander anzusehen. Wir können nicht jede Einzelheit der Verse auslegen, aber vielleicht gewinnen wir da einen Überblick über das, was Gott uns auch für diese heutige Zeit mitgeben will. Ich fange mal an mit 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Ja, die letzten Tage, das sind erkennbar die letzten Tage der Gemeindezeit, ja, die Endzeit für die Gemeinde. Wir wissen ja, dass dieser Begriff letzte Tage oder Endzeit in mehreren Arten gebraucht wird. Auf der einen Seite haben die Apostel schon betont, dass mit dem Kommen des Herrn Jesus eigentlich diese letzten Tage schon begonnen haben. Auf der anderen Seite gibt es sowohl für die Gemeinde eine Endzeit, letzte Tage, als auch dann für Israel. Und für die Gemeinde sind die letzten Tage eben die Zeit vor der Entrückung, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi, an der sich das Böse zuspitzt und ausreift. Und das gilt eigentlich ganz grundsätzlich für die Endzeit. Ja, die Endzeit ist eine Zeit, in der das Böse des Menschen, die Sünde des Menschen, seine Übertretung, seine Gesetzlosigkeit ausreifen muss, bis Gott ein Ende macht. Und das gilt auch für die Situation in der Gemeinde Jesu Christi oder in der Christenheit. Auch da ist es so, dass eigentlich schon in der Apostelzeit Böses, nämlich eine Abweichung vom wahren Glauben, angefangen hatte. Falsche Lehrer, falsche Propheten, eine gefälschte Form des Christentums war schon damals sichtbar. Und wir sehen, wie der Apostel Paulus zum Beispiel im Kolosserbrief oder auch in den Timotheusbriefen dagegen ganz ernsthaft ankämpft, auch im Titusbrief, der Apostel Johannes im Johannesbrief, der zweite Petrusbrief. Das sind alles Briefe, in denen der Geist Gottes warnt vor diesem Abweichen, vor dieser Verderbnis innerhalb der Gemeinde, die letztlich dann zur Entstehung einer entarteten Namenschristenheit, einer äußerlichen Christenheit geführt hat. Und dieses Böse muss ausreifen, bis nach der Entrückung der Gemeinde letztlich auch der Abfall der äußeren Namenschristenheit von Christus kommt. Und dann, 2. Thessalonicher 2, dann kommt das Gericht. Und auf der anderen Seite sehen wir eben dann auch, und das ist jetzt außerhalb unserer Betrachtung, dass auch für Israel diese Endzeit dann bedeutet, dass eben der Abfall in Israel ausreifen muss bis zum Bündnis mit dem Antichristen, dass die Bosheit der Heidenvölker ausreifen muss, die Gesetzlosigkeit in der Welt, bis dann letztlich das Gericht kommt in dem Kommen des Herrn Jesus, in dem Tag des Herrn. Das sind so diese Linien, aber wenn hier von den letzten Tagen die Rede ist, dann ist es ganz klar eine prophetische Vorhersage auf die letzte Zeit der Gemeinde Jesu Christi und in der leben wir. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir diese Dinge auch wirklich studieren und uns bewusst machen, hier will uns der Geist Gottes etwas für unsere Zeit, für unsere Situation in der Christusnachfolge bewusst machen. Nun, was ist die Ursache, die zunächst einmal besonders hervorgehoben wird dafür, dass das schlimme Zeiten sind? Ich möchte noch mal erwähnen, es gibt ja manche Leute, die meinen, die letzte Zeit seien eigentlich wunderbare, schöne und positive, gute Zeiten. Zum Beispiel die Pfingstler und Charismatiker, die sagen ja, in der Endzeit gibt es eine gewaltige Erweckung, wo Gott seinen Geist nochmal auf alle Menschen ausgießt, wo Millionen und Milliarden Menschen sich bekehren und das Christentum einen triumphalen Sieg erringen wird. Das ist sehr optimistisch, das klingt sehr gut, aber es ist eine Lüge. Es ist unbiblisch, es ist nicht wahr. Ja? Der Herr Jesus vergleicht die Zeit vor seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs und mit den Tagen Lots. Das heißt, er sagt, genauso wie die große Masse der Menschen völlig abgefallen ist und auch in ihrer Bosheit immer schlimmer wird gegen Ende, wie es damals in den Tagen Noahs war, bis die Sintflut kommen musste, genauso wird es in der Welt sein, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und genauso wie in Sodom nur noch 3 Menschen rausgerettet wurden und alle anderen gerichtet wurden, genauso wird es sein in der Endzeit, bis der Herr wiederkommt. Es werden nur wenige sich bekehren. Und die Gemeinde, die treue Gemeinde, ist in dieser Zeit ein Überrest, von dem in Philadelphia gesagt wird, in dem Sendschreiben, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, das sind diese großen Linien, die müssen wir ein Stück verstehen. Wir müssen die Zeit verstehen, in die wir hineingestellt sind, damit wir auch wirklich in unserer Nachfolge nicht im Grund am Ziel vorbeigehen oder Fehler machen. Ja, was wird jetzt hervorgehoben für diese letzten Zeiten? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das ist eine ganz interessante Schilderung. Ja, auf der einen Seite würde man sagen, wenn man so dieses Sündenregister ansieht, ah, das sind ja Weltleute. Das klingt ja wie Römer 1, ja, wo die moralische Verkommenheit der Heiden gekennzeichnet wird. Aber zum Schluss steht, sie haben eine äußere Form von Gottesfurcht. Sie sagen, ich liebe Gott. Aber in Wahrheit lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Das heißt, wir haben es hier mit Christen zu tun. Mit Leuten, die sagen, ich bin auch gläubig. Na, es ist ja erstaunlich, wie oft man die Antwort hört, wenn man auf der Straße Traktate verteilt, ja. Dann sagen die Leute, ja, ich bin auch gläubig. Ja, und dann sind sie vielleicht bei den Zeugen Jehovas oder bei der katholischen Kirche. Aber das Christentum, das Bekenntnis zu Christus, das ist bei Leuten zu finden, wo man überhaupt kein Leben aus Gott findet. Und das wird hier genau angesprochen, dass ganz viele Menschen, die sich Christen nennen, in Wirklichkeit gottlos und in ihren Lüsten und Sünden leben. Das würde ich mal bezeichnen als das Christentum des breiten Weges. Und das ist, denke ich, eine geistliche Not der heutigen Zeit, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, hey, ich bin auch Christ. Und dann leben sie zum Beispiel unehelich zusammen mit irgendeiner Freundin oder sie rauchen Haschisch oder sie trinken Alkohol bis über das Maß hinaus. Und das ist alles gar kein Problem. Oh, locker, ja, Jesus segnet es, kein Problem für mich. Ja, kann ich auch alles machen. Komm trotzdem in den Himmel. Und diese Form des Gesetzlosen, des Christentums, des breiten Weges wird aus meiner Sicht hier beschrieben. Und es ist interessant, da wird als erstes genannt, die Menschen werden sich selbst lieben. Ja, eigensüchtig sein. Und das ist, denke ich, auch ein Kern dieses falschen Christentums. Ja, der Herr Jesus, hat er gesagt, dass wir uns selber lieben sollen? Wenn wir so vor allem manche psychologische Irrlehrer in der Gemeinde anhören, die sagen heute, ja, Jesus lehrt uns, dass wir uns selber lieben, damit wir die anderen lieben können, weil du kannst die anderen nur lieben, wenn du vorher dich selber geliebt hast. Ja? Steht es in der Bibel? Lehrt es unser Herr? Wir müssen uns das mal vielleicht anschauen, Matthäus 16, was der Herr wirklich lehrt, ja? Was eben mit diesen menschlichen psychologischen Lehren völlig im Gegensatz steht. In Matthäus 16 kommt das, was der Herr Jesus an die Stelle von humanistischer Psychologie setzt. Sagt er nämlich, Vers 24 folgende, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und hier steht interessanterweise Psyche im Grundtext, das heißt sein seelisches Eigenleben. Ja? Also Zoe ist das ewige Leben, das geistliche Leben und Psyche ist das seelische oder natürliche Leben. Also wer sein Leben retten will oder wer seine Seele retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also das wahre Christentum, da geht es nicht darum, dass wir uns selbst lieben, uns selbst verwirklichen, uns selbst verhätschen, sondern es geht darum, dass wir uns verleugnen und unser Eigenleben in den Tod geben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt der Apostel Paulus in Galater 2,20. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also das wahre Christentum beruht auf dem Kreuz. Es beruht nicht nur darauf, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, das ist ja eine fundamentale Wahrheit, die so wichtig ist, sondern die Bibel sagt uns auch, wir sind am Kreuz mit Christus, unseren Sünden, unseren Lüsten und Begierden gestorben. Und deswegen Selbstverleugnung heißt, ich kenne den alten Rudolf Eberzeuser mit seinen Begierden, mit seinen Ansprüchen nicht mehr. Ich will nichts mehr von dem wissen. Christus ist mein Leben, nicht mehr ich selbst. Nicht ich, sondern Christus. Und genau dieser Grundsatz wird von diesen modernen Scheinchristen verleugnet. Sie leben letztlich für sich selber, in sich selber und verleugnen sich nicht, sondern sie lieben sich selbst und drehen sich um sich selbst. Und diese Form von ungebrochenem Ego-Trip, das ist nicht Christentum, sondern das ist letztlich Pseudo-Christentum oder sogar Antichristentum. Ja, das bedeutet, der Mensch bleibt in seiner Rebellion gegen Gott. Er ist nicht bereit, wirklich von seinem Thron des Ichs runterzusteigen, sondern er will seine Ich-Herrschaft und Selbstverwirklichung weiter voranbringen. Und das ist genau das Kennzeichen des falschen Christentums dieser Tage. Sie lieben sich selbst, sie lieben ihr Eigenleben und sie leben auch ihr Eigenleben. Und Christus ist eigentlich nur ja, eine Fassade. Er kann nicht wirklich ihr Leben beanspruchen und leiten. Und aus diesem ungekreuzigten Eigenleben ergibt sich dann eigentlich die ganze Reihe von anderen negativen Eigenschaften dieser Menschen. Sie sind geldgierig. Das heißt, ihnen geht es darum, viel Geld in dieser Welt zu scheffeln. Ja? Das kann man heute ganz gut machen. Ja? Und es gibt zum Beispiel Leute, Irrlehrer wie zum Beispiel die Joyce Meyer, ja, die einen Riesenerfolg hat, leider auch unter manchen bibeltreuen Christen. Und die predigt und sagt, Leute, ihr müsst Erfolg haben. Wenn ihr richtig an Jesus glaubt, dann seid ihr richtig schön reich und könnt euch einen dicken Mercedes nach dem anderen leisten. Ja? Und sie selber hat jetzt, habe ich jetzt gelesen, 100 Millionen Dollar Jahreseinnahmen verbuchen können dieses Jahr. Ne? Also die lebt auch auf großem Fuß. Mit eigenem Flugzeug, Villa, mit so und so viel Grundstück, Swimmingpool drumherum. Das ist heute in vielen Kreisen der Welt, auch selbst in der dritten Welt, eine Irrlehre, die immer mehr um sich greift, das Wohlstandsevangelium. Ja? Wer richtig glaubt, wird reich und kann ganz oben absahen. Und das ist teuflisch. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Ja? Da sieht man diese Gegensätze. Sie sind auch prahlerisch und überheblich. Das heißt, der ungebrochene Stolz des Eigenlebens kommt bei ihnen heraus. Und das ist auch etwas, was die falschen Christen immer wieder sagen, du bist toll, du bist super, Gott ist ganz begeistert von dir. Solche Sachen erzählen diese modernen, verführerischen Christen heute den Menschen. Ja? Anstatt ihnen deutlich zu machen, dass wir letztlich vor Gott gar nichts sind in uns selbst. Ja? Elende Sünder, die nichts Gutes an sich haben, was uns selber angeht und nur in Christus sind wir wohlannehmlich, gerecht und herrlich und Geliebte. Sagt man ihnen, du bist in dir selber etwas Tolles und verwirkliche nur deinen Ego-Trip. Gott gibt schon seinen Segen dazu. Und das ist eine Lehre, die heute in ganz vielen Psychobüchern aus Amerika gepredigt wird. Und Hunderttausende kaufen das, auch in Deutschland. Ja, Max Lucado ist zum Beispiel so ein Autor oder auch die Sarah Young, die bringt das Ganze dann auch noch über irgendwelche Jesus-Botschaften an den Mann, ja. Und die Leute finden es toll, weil es streichelt unser Ego. Und das ist eine ganz große Gefahr. Denn wenn wir wirklich unser Eigenleben nicht verleugnen, sondern verwirklichen, dann verleugnen wir jemand anderes. Nämlich den Herrn Jesus und seine Nachfolge. Ja, das ist ja so klar in dem, was Matthäus 16 sagt. Wer sein Leben hier retten will, der wird es verlieren. Ja? Der verliert auch letztlich die Nachfolge des Herrn aus dem Auge. Ja, Sie werden auch Lästerer sein, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ja, das ist auch ein Problem der Autorität, das wir heute haben. Und ich sage das auch deshalb, und ich denke auch Gottes Wort sagt es auch deshalb, weil diese endzeitliche Namenschristenheit, dieser Geist beeinflusst uns alle auch. Ja? Das heißt, auch bei den Gläubigen ist die Gefahr von Selbstliebe und Geldgier ein Stück gegeben, wenn alle, ein großer Teil der Menschen um uns herum, so ähnlich lebt und das überall gepredigt wird. Und deswegen müssen auch wir da aufpassen. Wir können nicht nur sagen, ja, das sind die Eigenschaften von den Namenschristen. Wir haben ja nichts damit zu tun. Bei uns läuft ja alles super, oder? Nein, nein. Sondern der Geist Gottes zeigt uns das, weil diese Einflüsse sind auch bei uns zu finden. In unserem Herzen und in unserem Denken. Und deswegen dürfen wir das schon uns mal Gedanken machen, was das bedeutet. Mir ist es zum Beispiel sehr bewusst geworden, dass der Satan in dem endzeitlichen gesetzlosen Zeitgeistentwicklung ganz bewusst die Autorität der Eltern zerstört hat. Ja, da war ich selber voll mit dabei in der antiautoritären Zeit in meiner Jugend, wo ich rebelliert habe gegen meine Eltern bis zum geht nicht mehr. Aber das war damals auch die Zeit, wo man gesagt hat, trau keinem über 30. Und wo man letztlich gesagt hat, deine Eltern sind das Allerletzte. Die wollen dir den Spaß verderben. Die warnen dich nur vor lauter Sachen, die eigentlich schön sind und die eigentlich dich so bereichern würden, zum Beispiel Drogen oder freie Liebe. Ja? Und so hat man die Leute gelehrt und hat im Grund ihnen gesagt, also das, was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist deinen Eltern gehorchen. Wenn du lauter Vorbilder hast, dann nimm dir irgendwelche Popstars, aber nie deinen Vater oder deine Mutter, sonst bist du nämlich hoffnungslos, uncool und spießig. Und das wird auch heute noch gepredigt, das wird auch heute noch gelebt und alle Eltern, die Kinder heute erziehen, wissen, dass dieser Geist in mehr oder weniger starkem Einfluss auch in christlichen Familien einen gewissen negativen Einfluss reinbringt. Und das ist genau das, wo Gott gesagt hat, ehre Vater und Mutter, gehorche den Eltern, da hat er im Grund seine göttliche Autorität und auch den Grundsatz der Autorität und Unterordnung zum Schutz und zum Segen der Menschen deutlich machen wollen. Und heute gilt Rebellion, Unabhängigkeit, ich mache, was mir passt. Und es gilt nicht nur den Menschen gegenüber, sondern wer so mit seinen Eltern umspringt, der hat auch dieselbe Haltung zu Gott. Es kann mir niemand sagen, ich gehorche meinen Eltern nicht, aber Gott bin ich völlig unterworfen. Es ist gar keine Frage, dass ich Gott gehorche. Nur wenn man wirklich Gott gehorcht als Kind oder Jugendlicher, dann ist das der allererste Schritt, dass man seine Eltern ehren sollte und auch seinen Eltern gehorcht. So einfach ist es ja im Grunde. Aber da sehen wir, da ist etwas passiert im Zeitgeist und auch längst in der modernen Christenheit, wo grundlegende Ordnungen Gottes einfach beiseite geworfen werden. Und der Punkt ist dann entsteht ein rebellisches, eigensüchtiges Ego, das letztlich Selbstverwirklichung betreibt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und so wird es hier auch geschildert. Und wer so stark egoistisch ist, der ist auch undankbar. Wisst ihr, das ist klar. Wenn ich den Anspruch habe, alle Welt muss mir dienen, alles Gute muss mir zufließen und jeder, der mir nicht irgendwie was Gutes tut, dem werde ich mal ganz kräftig eins vor die Schienbeine treten. Dann wird man nicht dankbar. Dann hat man eigentlich nur Ansprüche. Ja? Warum geht es mir nicht gut? Warum geht es jemand anders besser? Gott müsste mir doch eigentlich viel mehr geben. Und dann wird das Herz undankbar und rebellisch, und das sieht man hier auch. Und dann unheilig. Ja? Das heißt, diese Menschen verwerfen die biblische Heiligung. Sie verwerfen es, dass wir letztlich als Christen aufgerufen sind, abgesondert für Gott zu leben, nach den Maßstäben Gottes zu leben, statt nach den Maßstäben der Welt. Und sie leben ganz offensichtlich so, wie die Welt auch lebt. Ja, es gibt dann noch einige andere Dinge. Unbeherrscht zum Beispiel, keine Selbstbeherrschung. Ja, man sagt einfach das, was einem in den Sinn kommt. Man tut seine negativen Emotionen einfach dem anderen vor die Füße werfen. Man beherrscht sich nicht, das will man gar nicht. Ja. Aber das sind zum Beispiel auch Dinge, die Bibel sagt, wo der Geist Gottes wirkt, da ist eine Frucht Selbstbeherrschung. Das ist die letzte Frucht des Geistes in Galater 5. Und dann heißt es, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und ich denke, das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit. Ja, der Satan hat in der Welt eine gewaltige Vergnügungsindustrie aufgebaut, um das legitime Bedürfnis der Menschen nach Freizeit, nach Erholung zu nutzen. Und diese Vergnügungsindustrie mit dem Fernsehen, mit Rock- und Popmusik, mit Discos, mit Kinos, ist ein gewaltiges Werkzeug in der Hand des Fürsten dieser Welt, um Menschen zur Sünde zu verleiten, um sie zum Bösen zu bringen, um sie rebellisch zu machen, unrein zu machen. Ja? Diese ganze Unterhaltungsindustrie spielt mit der Sünde und führt in die Sünde hinein. Und da ist zum Beispiel die Rock- und Popmusik auch etwas ganz Übles, was wirklich einen unguten Einfluss auch auf junge Leute ausübt. Und dieses Vergnügen, dem Vergnügen nachjagen, das ist eben eine Falle, in die viele Christen, nicht nur junge, hineinfallen. Aber letztlich, Gott möchte nicht, dass wir uns in den weltlichen Vergnügungen verlieren. Der Herr hat uns viel Freude gegeben. Der Herr will uns auch Erholung geben und Gemeinschaft und dass wir wirklich eine schöne Zeit miteinander haben, aber nicht auf den Wegen dieser Welt, sondern wirklich so, wie es auch ihm und dem Volk Gottes entspricht. Und dann ist man nicht vergnügungssüchtig. Ja, dann ist die Christusnachfolge und das Leben für Gott wichtiger als das eigene Vergnügen. Und da kann man auch manches bewusst lassen, wo man genau merkt, das schadet mir. Und das können diese falschen Christen nicht. Und dann wird auch die Ursache für diese ganzen Symptome geschildert. Sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Ja? Das heißt, sie tun nach außen so, als seien sie Christen. Ich glaube auch, ich folge auch dem Herrn Jesus nach. Aber sie haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Wiedergeburt. Und da heißt es ja im ersten Johannesbrief so bewegend, wer aus Gott gezeugt ist, der tut nicht beständig Sünde, sondern der Same Gottes bleibt in ihm und er kann nicht beständig sündigen. Er kann nicht ein Leben in der Welt in der Sünde führen, weil dieser Same Gottes in ihm ist. Tja, und wenn dieser Same nicht da ist, was soll die Leute hindern zu sündigen? Ihr Lippenbekenntnis zu Christus ganz bestimmt nicht. Ja? Und das ist dieses Problem. Sie sind nicht wiedergeboren, sie haben nur eine äußere Form von Frömmigkeit, aber nicht die wirkliche Kraft der Christusnachfolge. Das kennen sie nicht. Und nun sagt die Bibel den wahren Kindern Gottes etwas ganz Wichtiges, von solchen wende dich ab. Das heißt, wir sollen nicht uns mit solchen vermischen, mit solchen Gemeinschaft haben, mit solchen auf die gleichen Partys gehen und in die Disco verschwinden, sondern wenn wir echte Christen sind, dann sollen wir uns von diesem falschen Art von Christentum trennen. Warum denn das? Ist es nicht intolerant? Könnten wir nicht mit denen auch ganz gut Gemeinschaft haben? Nun, die Bibel sagt etwas, das will man heute auch nicht mehr so gern wahrnehmen. Irrt euch nicht! Da irrt man sich nämlich gern oder redet sich das gerne ein. Böse Gemeinschaft verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15. Ja, wenn ich also Umgang habe mit Leuten, die ein ganz falsches Christentum leben, die locker weltförmig in der Sünde leben, das färbt auf mich ab. Das kann nicht ohne zerstörerischen Einfluss auf mich selber sein. Und deshalb soll ich mich absondern von so einer Art von Christentum. Ich soll nicht mit diesen Leuten zusammen sein. Ja? Und das ist ja auch diese positive Wendung davon, die wir im zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes haben. Da heißt es ja auch wieder von diesen falschen Christen, Vers 21, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Und dann heißt es so, fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also hier ist der Gegensatz genannt. Ja, wir sollen uns zu denen halten, die aufrichtig und in Einfalt dem Herrn Jesus anbeten und dem Herrn Jesus nachfolgen. Das ist unsere Gemeinschaft. Dort finden wir Glaubensstärkung. Dort finden wir Ermutigung. Dort wird vielleicht auch mal eine Ermahnung ausgesprochen, die uns hilft, auf dem Weg zu bleiben. Aber wenn wir mit den anderen Leuten Gemeinschaft haben, dann riskieren wir, in diese falsche Geistesströmung hineingezogen zu werden und Schaden zu erleiden. Ich lese mal den weiteren Abschnitt, nur kurz, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Also hier wird einfach geschildert, dass diese falschen Lehrer, die dieses falsche Christentum ausbreiten, dass die in der Endzeit einiges an Erfolg haben werden und dass sie Menschen hinter sich herziehen. Im zweiten Petrusbrief wird da auch etwas dazu gesagt. Im zweiten Petrus 2 wird ja auch so eine Warnung ausgesprochen von den falschen Lehrern. Und da heißt es in Vers 2, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also das ist der Megatrend. Ja? Das ist in der Christenheit eindeutig die Hauptströmung, die auf diesem lockeren, gesetzesfreien, breiten Weg vorangeht. Und dann fühlt man sich schon ein bisschen komisch, wenn man da auf dem schmalen Weg ist und in Selbstverleugnung lebt. Ist es nicht töricht? Verliert man, verpasst man da nicht was vom Leben? Und deswegen mahnen auch die Heiligen Schriften immer wieder. Diese Leute, die haben vielleicht Erfolg mit ihrer Schaumschlägerei, mit ihren Erfolgspredigten, aber letztlich werden sie von Gott gerichtet und es wird ihre Torheit offenbar werden. Sie gehören nicht zu den wahren Gläubigen. Gott wird ihnen widerstehen und wird das Gericht über sie bringen am Ende. Und jetzt kommt dieser zweite Abschnitt, der mir auch auf dem Herzen liegt, nämlich dieses Du aber. Wie sollen die wahren Gläubigen reagieren, wenn sie in einer solchen Umgebung sind? Wenn das der große Zeitgeisttrend innerhalb der Christenheit ist, da ist man doch eigentlich ziemlich auf verlorenem Posten. Und da sagt Gottes Geist, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre. Also der Apostel Paulus macht sich hier ohne Entschuldigung zum Vorbild. Das darf er, weil Gott in ihm ein Werk gewirkt hat, das auch wirklich als Vorbild für jeden treuen Christen dienen kann. Ja, er war als Apostel von Gott geprägt und geformt und geleitet und er durfte vom Heiligen Geist geleitet sagen, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Ja, und deswegen nennt er sich hier als Vorbild und er spricht mit diesem jungen Timotheus, einem jüngeren Christen und sagt, du aber. Schaut, und das ist so wichtig auch zur Ermutigung, gerade auch für die Jüngeren unter uns. Ich denke, wenn ihr Freunde habt, Bekannte im Kollegenkreis, dass ihr manchmal wegen eures Weges eher so als ein bisschen komische Vögel angesehen werdet. Das sind diese Ultrakonservativen, die gehen in irgendeine Sekte, das muss ja was ganz Komisches sein. Da tragen die Frauen noch Kopftücher und andere schlimme Dinge, berichtet man da von dieser Sekte. Und ja, vielleicht kann einen das auch ein bisschen anfechten innerlich, ja, aber der Herr Jesus sagt, du aber. Also es geht nicht darum, dass man sagt, ey, alle machen es doch so, ich möchte auch lieber mitschwimmen bei den vielen. Wenn das die anderen so machen, warum soll das falsch sein? Ich kann es doch auch so machen. Sondern Gott ruft den Einzelnen. Gott spricht zu dem Einzelnen und ruft ihn heraus aus diesem ganzen weltförmigen Trend und sagt, du aber bist mir nachgefolgt. Und wer das Vorbild des Apostels Paulus beherzigt, der folgt auch dem Herrn Jesus nach. Denn das hat der Apostel Paulus auch getan. Und nun, wie funktioniert diese Nachfolge? Die haben wir in Matthäus 16 schon ganz grundsätzlich gesehen. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, was ist da wichtig? Nun, wir sollen den Apostel Paulus nachahmen und dann kommt zuerst die Lehre. Wir hätten vielleicht gesagt, zuerst in der Lebensführung, oder? Ja, das kommt ja als zweites. Warum ist die Lehre zuerst? Nun, weil die Lehre steuert unser Leben. Das, was wir überzeugt sind, dass es der Wille Gottes ist, der Weg Gottes, das steuert unser Leben. Und deswegen ist die Lehre etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ja? Viele moderne Christen, die so ein bisschen in so einen lockeren, verführerischen Weg gehen, sagen, hey, die Lehre ist unwichtig, Hauptsache da ist Leben da, ja? Sponti-Leben, live, pur, Spaß, Selbstentfaltung. Moment mal, in welche Richtung soll denn unsere Lebensführung gehen? Was sind denn die Grundsätze, nach denen wir leben sollen? Ja, das kann uns nur die Bibel sagen. Das kann uns nur die Lehre sagen. Und deswegen finden wir in der Lehre der Apostel nicht nur herrliche Wahrheiten über die Grundsätze der Gemeinde, über die Gnade und die Erlösung, das ist das, wo wir natürlich sehr gerne uns darüber Gedanken machen und das ist ja auch sehr wertvoll, sondern wir finden auch kapitelweise Ermahnungen oder Ermunterungen, aber jedenfalls Anweisungen zum praktischen Leben. Ja, zum Beispiel der Epheserbrief, der steigt auf herrliche Geisteshöhen, was die Erlösung in Christus und die Stellung der Gemeinde angeht Und dann kommt aber ein ganz bewusster, ja, das ist gar kein Sinkflug, ja, aber vielleicht scheint es dem einen oder anderen als ein Sinkflug. Dann kommt nämlich der Apostel Paulus und sagt, ja, legt mal die Lüge ab, redet kein verdorbenes Wort miteinander, lebt im Alltag so, wie es Christus gemäß ist. Ja? Und das wird oft ein bisschen vernachlässigt und vergessen, aber das ist wichtig. Die Lehre bestimmt unsere Lebensführung. Und die Apostel haben sehr, sehr viel über unsere biblische Lebensführung zu sagen. Und das wollen wir doch berücksichtigen. Dann wird unser Leben ein gesundes Leben sein. Und wir werden uns des Herrn Jesus erfreuen können, weil wir nach seinem Wort leben. Wisst ihr, das ist nämlich ganz einfach. Wenn wir das Wort des Herrn Jesus in unserem Leben vernachlässigen und locker und gesetzlos und zu frei leben, dann fügen wir unserem geistlichen Leben enormen Schaden zu. Dann kann die Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn Jesus haben und die er mit uns haben will, gar nicht so intensiv und so gesegnet sein und so erquickend sein, wie der Herr das möchte. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir der biblischen Lehre auch in unserem Leben folgen, weil dann nur haben wir auch wirklich eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, weil unser Leben in die richtige Richtung geht. Und auf der anderen Seite gibt es manche Kreise und manche Christen, die sehr, sehr stark in der Lehre sind und alle möglichen tollen, tiefen Theorien hersagen können über das und jenes und über diese Feinheit in Gottes Wort und jene Ecke der Prophetie, wo noch niemand sich was Gedanken gemacht hat. Aber in der Lebensführung entdeckt man manchmal traurige Defizite. Und das ist auch nicht gesund. Ja? Bei uns muss es ein geistliches Ausgewogenheit geben, eine Übereinstimmung von Lehre und Lebensführung. Ja? Wir müssen lernen, wirklich auch im Alltag, in den täglichen Beziehungen mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, als Familie, mit unseren Nachbarn, mit unseren Chefs und Arbeitskollegen, da müssen wir lernen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Da müssen wir lernen, die Bibel auszuleben. Ja? Diese Gemeinschaft und Übereinstimmung von Lehre und Praxis, die wird hier, denke ich, ganz deutlich. Nachgefolgt im Vorsatz. Ist es überhaupt wichtig, was man für Vorsätze hat? Was habt ihr für Ziele? Mal heiraten, mal einen tollen Beruf haben, mal ein dickes Auto fahren, Mercedes. Ja? Wisst ihr, das ist nämlich so, dass der Mensch sehr wohl, dass es ganz wichtig ist, was haben wir für Vorsätze? Was nehmen wir uns vor? Was ist das Ziel unseres Lebens? Weil letztlich davon hängt auch ein Stück ab, wie wir leben. Davon hängen unsere Prioritäten ab. Ne? Wir haben ja immer so eine Prioritätenliste. Also mir geht es jedenfalls so. Ja? Erstens, zweitens, drittens. Und das, was mir besonders wichtig ist, das kommt am Anfang. Und das setze ich in den Vordergrund. Und wenn wir die falschen Ziele haben, dann haben wir auch die falschen Prioritäten. Und es stimmt was mit unserem Leben nicht. Stimmt nicht überein mit dem, was Gottes Wille für uns ist. Deswegen ist der Vorsatz auch ganz wichtig. Und wenn wir den Vorsatz haben, dem Herrn Jesus zu dienen und ihn vor alles andere zu stellen, vor alles äußerliche Leben, vor allen Erfolg und berufliche Karriere, dann haben wir genau die richtigen Prioritäten gesetzt. Und dann sorgt der Herr für alles andere. Das hat er versprochen. Ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist die biblische Prioritätenreihenfolge. Im Glauben, in der Langmut, in der Liebe. Ja, der Apostel Paulus hatte viel Gelegenheit, Glauben, Liebe, Langmut zu üben. Und der Timotheus konnte ihm oftmals dabei zusehen, wenn Ungläubige ihn gesteinigt haben und nach ihm nachgeschrien haben, ihm nach dem Leben getrachtet haben, weil er ihnen das Evangelium verkündigt hat. Wenn er vor unmöglichen Herausforderungen stand und dem Herrn trotzdem vertraut hat, dass er ihn durchbringt, wenn er auch vielleicht mit schwierigen Christen sanftmütig und langmütig umgegangen ist und Liebe geübt hat, wenn er in schweren Prüfungen war und standhaft ausgeharrt hatte, da war der Timotheus dabei. Und wir, ja, wenn wir die Paulusbriefe richtig lesen, vor allem zum Beispiel den 2. Korintherbrief, dann sehen wir dieses wunderbare Vorbild des Apostels Paulus auch bei uns. Und das hat mich schon manchmal beschämt, manche Dinge, die der Apostel Paulus da geschrieben hat. Ja? Wie weit ist es oft von dem entfernt, was ich lebe oder was wir leben? Ja, diese Bereitschaft, sich völlig für die anderen hinzugeben, diese Bereitschaft, den unteren Weg zu gehen, das ist etwas Wunderbares und Vorbildliches. Und das sollten wir darüber nachdenken und den Herrn bitten, dass wir das in unserem Alltagsleben umsetzen können. Vers 11 spricht er auch von Verfolgungen und Leiden. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind oft verunsichert und leicht geneigt, den Rückwärtsgang einzulegen, wenn wir merken, unser christliches Leben, unser christliches Zeugnis trifft auf Verfolgung. Und es beginnt ja jetzt nicht mit blutiger Verfolgung, wie es damals zur Zeit Neros jedenfalls oftmals war, sondern es beginnt einfach schon mit Spott und Ausgrenzung. Ach, was bist du, so ein Christ, ja, so ein Frommer, der da die Bibel womöglich noch wörtlich nimmt. Naja, und schon ist man irgendwo draußen. Ja. Solche Dinge passieren und im Grund dürfen wir dafür auch dankbar sein. Im Grund dürfen wir wissen, das ist genau richtig so. Gott hat das so gefügt, wenn wir wirklich echt mit dem Herrn Jesus leben, dann müssen die Ungläubigen um uns herum ein Stück weit auch sich von uns abgrenzen. Und es wird zumindest zu Spott, zu einer gewissen Distanz und Ausgrenzung kommen. Das sollte sogar so sein. Wenn das bei uns gar nicht so ist, dann müssen wir uns fragen, ja, lebe ich hier als U-Boot-Christ getarnt wie ein Chamäleon? Ja, in der Gemeinde nehme ich die christliche Farbe an und wenn ich in der Welt bin, nehme ich die weltliche Farbe an und niemand ahnt, dass ich gläubiger Christ bin. Ja, das kann manchmal auch sein, aber das ist nicht so, wie es der Herr Jesus möchte. Und wenn wir einen klaren Kurs fahren, dann werden wir auch ein Stück ausgegrenzt, weil die Welt hasst uns, weil wir nicht von der Welt sind, sondern dem Herrn Jesus angehören. Ja, und da müssen wir einfach entschlossen die Seite des Herrn erwählen und sagen, gut, dann gehört eben Verfolgung auch mit dazu und dann will ich sie mit Gottes Hilfe auch ertragen. Und dann kommt auch nochmal ein Vers, der die Verführung beschreibt, auch eben den Fortschritt der Verführung. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ja, das ist eben, wir leben in einer Zeit, wo viele, viele Menschen auf Verführungen reinfallen. Ja? Die charismatische Verführung zum Beispiel ist etwas sehr, sehr Populäres. Ja? Das sind Irrlehren, die ein Stück den Leuten sehr entgegenkommen. Wenn du richtig glaubst, dann wirst du gesund sein, erfolgreich und stark. Du wirst alles haben, was du willst, was du brauchst. Gott segne dein Leben, so wie du es führen willst. Das sind so diese Verführungsparolen dieser Leute. Und es werden immer mehr, die ihnen Glauben schenken. Ja, wir haben ja in unserer näheren Nachbarschaft die größte Gemeinde Deutschlands, ja, die biblische Glaubensgemeinde oder Gospelforum in Stuttgart, Peter Wenz, 4000 Gottesdienstbesucher im Laufe einer Woche, damit rühmen sie sich. Ja. Wenn man dann aber mal guckt, wie viele biblische und weniger biblische Gemeinden bis hin zum CVJM leer geplündert sind im ganzen Raum Stuttgart, weil die Leute dorthin gehen, wo die lauteste Hip-Hop-Disco und der schrägste Lobpreis gebracht wird, dann merkt man, das sind nicht Bekehrte, das ist nicht ein biblisches Wachstum, sondern das sind Leute von allen möglichen anderen Kreisen abgezogen worden und haben eben dort ein Event gefunden, wo es besonders interessant zugeht. Ja? Und diese Dinge, die haben Erfolg. Die ziehen Leute an. Das ist das, was in der Endzeit wirklich wächst. Und biblische Gemeinden, die werden ganz sicher nicht exponentiell in einer riesigen Rate wachsen. Ja? Sie wachsen hoffentlich, sie dürfen wachsen, ja? Da wollen wir drum beten. Aber eine bibeltreue Gemeinde kann manchmal auch schrumpfen, wenn sie dem Herrn treu sein will. Ja? Und darauf kommt es gar nicht im Letzten an. Aber der Erfolg dieser falschen Lehrer soll uns nicht verunsichern. Und jetzt kommt das nächste Du aber. Und dieser letzte Abschnitt, der ist auch nochmal sehr wertvoll und wichtig. Da heißt es dann, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also was ist Gottes Rezept in einer Zeit von Verführungen und von einem falschen Christentum? Das Erste, was wir gesehen haben, eine geheiligte Lebensführung so wie sie der Apostel Paulus uns vorgelebt hat. Und das Zweite ist jetzt das Festhalten an dem inspirierten Wort Gottes. Das ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir die Bibel als eine unbedingte und völlig autoritative Richtschnur unseres Lebens festhalten. Das tun diese modernen Christen nicht. Im Grund sind sie alle Bibelkritiker. Ja? Die sagen das vielleicht nicht, die können sagen, ich glaube auch, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Und dann, wenn man sie darauf anspricht, warum sie gerade eine Pastorin ordiniert haben in ihrer Gemeinde, dann sagen sie, ach, das war die Meinung des Apostels Paulus, das war so kulturell bedingt, im ersten Jahrhundert hat man das mit den Frauen noch ein bisschen anders gesehen, aber heute haben wir das nicht mehr nötig. Ja? Und dann liest man in der Bibel nach, 1. Timotheus 2, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch dass sie über den Mann herrsche. Und das wird mit Adam und Eva und der Schöpfungsordnung begründet. Da ist nichts von Kultur und ersten Jahrhundert. Ja? In der Praxis sind die Leute Bibelkritiker. Genauso die Leute, die heute sagen, ja, man kann auch Homosexuelle segnen. Ja, die können vielleicht in Worten noch ein Bekenntnis zur Bibel ablegen, aber in Wirklichkeit zerreißen sie die Bibel. Die sind Bibelkritiker. Die glauben nicht wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist, das für uns die Lebensautorität. Und da scheiden sich die Geister, ihr Lieben. Das ist so einfach. Die Leute, die letztlich sagen, ja, die Bibel ist so Menschenwort, man kann sich schon so ein bisschen dran halten, aber eigentlich sind wir überhaupt nicht verpflichtet, die Anweisungen der Bibel zu halten. Wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Alles ist dem erlaubt, der in Christus ist. So kann man das ja auch manchmal hören. Ja. Und das ist falsch. Das stimmt nicht, ja. Sondern wir sind sehr, sehr wohl natürlich verpflichtet, auch die Gebote unseres Herrn zu halten, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Ja? Der Apostel Paulus sagt, ich bin nicht unter dem mosaischen Gesetz, aber Christus bin ich gesetzmäßig unterworfen. Das ist ein inneres Gesetz, aber das heißt, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Ja? Das war nie das echte Christentum. Und deswegen, da scheiden sich die Geister, glaube ich wirklich, nicht nur als Lippenbekenntnis, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass nach ihr zu leben ganz genau richtig ist. Ja? Will ich sie befolgen, auch wenn es mir schadet, in Anführungsstrichen, wenn es meiner Selbstverwirklichung zuwider ist, wenn ich damit vielleicht schwere Wege gehen muss, leiden muss. Und da zeigt sich auch letztlich unser Glaube. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Der Timotheus hatte ein großes Vorrecht. Das haben viele von euch auch und ich hatte es zum Beispiel nicht und deswegen kann ich vielleicht ein bisschen mehr ermessen, dass es ein großes Vorrecht ist. Wenn man die ersten 30 Jahre seines Lebens zügellos und gottlos nach marxistischen und freudianischen und anderen Lehren und Theorien in seinen Sünden gelebt hat, dann kann man das vielleicht mehr schätzen, wenn jemand schon von Kind an die Bibel kennt und wirklich um diese Lehren weiß, was gut und richtig ist und was böse ist. Ich fürchte, viele junge Christen, die haben da ein bisschen eine andere Meinung davon. Die sagen sich, ach, warum muss ich immer da in so einem christlichen Elternhaus sein, wo alles immer nach der Bibel geht und wo ich nichts darf und wo vieles verboten wird. Und es ist doch alles so ein schweres Joch. Ja? Und das ist ein ganz riesiger Irrtum eigentlich. Aber das können die viele vielleicht erst sehen, wenn sie ein bisschen älter sind und wirklich im Glauben schon einen klaren Anfang gemacht haben. Dann wissen sie das vielleicht auch zu schätzen. Es ist ein großer Segen, wenn ein junger Mensch schon von Kindheit an in den heiligen Schriften unterrichtet wurde, wie es auch bei dem Timotheus war. Dieses Wort hat Kraft, ihr Lieben. Und das können wir aber nur dann erfahren, wenn wir uns in einfältigem Gehorsam diesem Wort unterwerfen und ausliefern. Das ist mal meine Behauptung. Ja? Deswegen viele auch Christen, die wollen dem Wort Gottes nicht so ganz gehorsam sein und dann wundern sie sich, wenn sie die Kraft Gottes und die Kraft des Wortes nicht so richtig erfahren. Aber das ist logisch. Ja? Die Kraft erfahre ich dann, wenn ich mich dem Wort unterwerfe und wenn ich aufrichtig bestrebt bin, es auszuleben. Dann entfaltet es eine göttliche Kraft in meinem Leben, in meinem Herzen. Und es wird zu einer Kraft, die mich prägt und leitet. Wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes kennen, dann muss es doch auch eine Auswirkung in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Charakter haben. Das kann ja nicht sein, dass wir bloß Kopfwissen pflegen, oder? Ja? Dass nicht derjenige ist ein guter Christ, der ein Archiv von Bibelstellen ist und von irgendwelchen Auslegungen, von irgendwelchen Glaubensvätern, ja? Die er schön abrufen kann, zack, 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 jawohl, hier so und so muss es ausgelegt werden. Das ist nicht wahre Frömmigkeit. Das kann ein segensreicher Schatz sein, überhaupt keine Frage. Aber es muss verbunden sein mit einer Herzensfrömmigkeit, mit einer Praxis, mit einer inneren Beziehung zum Herrn und einer Entschlossenheit, auch das Wort des Herrn auszuleben. Darin liegt Kraft. Und diese Kraft, die muss zunächst einmal sich auswirken zur Errettung durch den Glauben. Ja, ich denke, es gibt manche auch unter uns, manche junge Menschen, die das Wort Gottes kennen und die es schon oft gehört haben und die noch nicht errettet sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die noch vor diesem Schritt stehen, ihr Leben ganz dem Herrn Jesus auszuliefern. Und dazu ist aber das Wort Gottes gegeben. Ja, dahin will es uns auch leiten. Und es ist so ein Segen, wenn wir dem auch nachgeben und wirklich bereit sind, diesem Kopfwissen sozusagen, aus diesem Kopfwissen eine Herzensüberzeugung zu machen und von ganzem Herzen mit dem Herrn Jesus zu gehen. Dann hört dieses Zwiegespaltensein auf und dann fängt unser Leben an, von der Freude und der Kraft des Herrn Jesus erfüllt zu sein. Und das ist Gottes Ziel eigentlich mit uns. Und dann eben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist so wichtig, dass ich wirklich weiß, ich glaube an jedes Wort, an jeden Buchstaben der Bibel, ganz einfältig, so wie Gott es gesagt hat, so ist es wahr und so ist es von Gott und so will ich es auch ausleben. Und da gibt es heute auch fromme Verführer, die sagen, die Bibel ist 100% Menschenwort und 100% Gotteswort. Das auch schon mal gehört. Ganz, ganz viele heute im Bereich der Allianz und so weiter. Das ist das Bekenntnis der modernen Bibelkritik. 100% Menschenwort und 100% Gotteswort. Und was sagt die Bibel selber? 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, dass ihr meine Verkündigung angenommen habt, nicht als Menschenwort, sondern wie es auch wirklich ist, als Gotteswort. 100% Gotteswort und 0% Menschenwort. Das ist die Lehre der Bibel. Und je nachdem, was ich da glaube, so lebe ich dann auch. Ja? Das hat Auswirkungen. Und deswegen ist diese Lehre von der Inspiration der Bibel nicht nur irgendein Dogma, irgendeine tote Theorie, sondern daran entscheidet sich unser Leben, ob ich das wirklich glaube und auslebe oder ob das bei mir nur ein frommes Lippenbekenntnis ist. Wenn wir die Bibel wirklich als Gottes Wort ernst nehmen, dann lehrt sie uns. Dann zeigt sie uns Zusammenhänge. Dann zeigt sie uns den Weg des Lebens. Sie lehrt uns auch, die Welt richtig einzuschätzen und nicht auf die Verführung der Welt reinzufallen. Sie lehrt uns, heilig zu leben nach den Maßstäben Gottes. Sie überführt uns aber auch. Das mögen wir nicht so gerne. Ja, die Bibel zeigt plötzlich, da hast du gesündigt. Du bist der Mann. Und manche, die machen dazu und wollen das nicht dulden, dass die Bibel sie von Sünde überführt. Aber ihr Lieben, wenn wir uns nicht überführen lassen, dann stehen wir nicht wirklich in der Nachfolge. Dann sagen wir zu unserem Herrn, Moment mal, da hast du nichts drüber zu sagen, das ist mein Ding, das ziehe ich so durch, wie ich es will. Ja? Und so sollten wir nicht handeln, das ist nicht gut für uns. Ja? Also, wenn ich glaube, dass in der Bibel wirklich der Herr Jesus zu mir redet, mein Herr mir Weisungen und Unterweisungen gibt, dann lasse ich mich auch überführen und sage, Herr Jesus, du hast recht, da habe ich gesündigt. Vergib mir, veränder mein Herz. Und so kommen wir weiter im Glaubensleben, in der Nachfolge, wenn wir so das Wort Gottes zu uns reden lassen. Und das nächste ist zur Zurechtweisung oder Zurechtbringung. Das finde ich was Wunderschönes. Das ist so dieses Seelsorgerliche. Ja? Die Bibel überführt, das heißt, sie reißt auch vielleicht mal eine Wunde auf, wo wir gedacht haben, na, die ist schon so halbwegs zugekleistert und legt richtig den Finger rein, dass weh tut. Aber dann bringt die Bibel auch zurecht. Und das finde ich so etwas Schönes. Wenn wir Gottes Wort folgen, dann wird uns Gottes Wort zurechtbringen, auf den richtigen Weg führen. Es wird uns etwas bewirken, dass wir das Böse überwinden können und dass wir gottgemäß leben können. Und letztlich wird sie sogar unseren Charakter prägen. Und ich denke, das ist das mit der Erziehung in der Gerechtigkeit. Wisst ihr, wir sollen nicht nur an einzelnen Punkten dem Herrn nachfolgen und dienen, sondern wir sollen solche sein, die einen gottesfürchtigen, geheiligten Charakter haben. Ich denke, das sehen wir am Apostel Paulus. Ja, der war durch seine jahrzehntelangen Wege mit dem Herrn Jesus Christus ähnlich vom Innersten her geprägt. Er hatte einen geistlichen Charakter. nicht nur, dass er öfters das Richtige gemacht hat, sondern er hatte Grundsätze und seine Herzenshaltung, sein Denken war biblisch und geistlich von dem Herrn Jesus geprägt. Und das kann das Wort Gottes an uns ausrichten, dass Kinder Gottes reifen und heranwachsen zu Männern und Frauen in Christus, die einen christlichen Charakter haben und die wirklich geradlinig ihren Weg in dieser Welt gehen. Und das zeigt uns auch der Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Hier sagt die Bibel uns auch noch was Wichtiges. Heute, vor allen Dingen im amerikanischen Christentum, wird ganz oft eben diese falsche Lehre von Christus plus gelehrt. Du brauchst Christus und Psychologie, Christus und moderne Managementwissenschaften, Christus und bibelkritisches Theologiewissen. Und dann kommen lauter uns. Und das bedeutet, dass man sich nicht einfältig auf die Bibel allein verlässt, sondern denkt, man braucht noch alle möglichen menschlichen Rezepte und zusätzlichen Methoden, um die Menschen Gottes zuzubereiten. Und damit verdirbt man aber die Menschen Gottes und bereitet sie nicht wirklich zu. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar, die Bibel ist völlig genügend, um den Menschen Gottes komplett auszurüsten und zuzubereiten. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen auch keine falschen Propheten, keine Handauflegungen, keine Visionen, keine Heilungsgebete, sondern das, was wir brauchen, ist das Wort Gottes, das auf unsere Herzen angewandt wird, das uns prägt, das uns auch formen kann, das wir wirklich in einer Haltung der Demut studieren, im Gebet, dass Gott uns, unser himmlischer Vater, uns unterweist und prägt. Und dann werden wir Menschen Gottes werden. Das ist ja auch ein Begriff, der ist nicht so arg oft in der Bibel. Ja. Ich denke, das drückt schon das aus, der Mensch, der sein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt hat, der soll auch von diesem Gott geprägt und erfüllt werden, sodass immer mehr Gott sichtbar ist im Leben eines solchen Menschen. Und das sollte unser Ziel sein. Und dafür dürfen wir die Bibel lesen, da dürfen wir uns von der Bibel zurüsten lassen, von dem Geist Gottes zurüsten lassen, dass wir völlig zubereitet sind, völlig ausgerüstet, dem Herrn zu dienen und zu seiner Ehre zu leben. Und das möchte ich einfach zur Ermutigung uns mitgeben, dass wir wirklich in dieser schwierigen Zeit solche sind, die das Vorbild des Apostels Paulus in seiner Heiligung, in seiner Gottesfurcht, in seiner Hingabe an den Herrn zu unserem Vorbild machen und solche sind, die das von Gott eingegebene Wort Gottes ehren und ernst nehmen, die danach leben, die bereit sind, sich wirklich von diesem Wort formen und prägen und unterweisen zu lassen, damit wir völlig ausgerüstet sind, zu der Ehre unseres Herrn Jesus zu leben. Amen.